Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. 1, 2, 3, 4.
So, Freunde, herzlich willkommen. Musikgeschichte. Folge
34.
34. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Und ich hab's rausgesucht.
Du hast rausgesucht. Jens, schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Marcel, bla 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 bla. Hier, 34, Musikgeschichte.
Wir sind so schon alt bist du gar nicht mehr.
Ja, also, egal. Wir sind schon ganz schön weit gekommen, Jensi. Gehen straff auf die 50 zu. 40, ja. 40 Zwischenetappe und dann 50. Genau. Heidi Witzke, Herr Kapitän. Es geht voran. So, wir hatten ja vor kurzem was anderes und jetzt haben wir die Folge 34. Jens, was für Datum haben wir uns da rausgesucht?
Wir haben uns rausgesucht, oder ich habe rausgesucht, 1992 und zwar nämlich den 2.3.1992.
Genau, Novum an dieser Folge ist was?
Das Novum an dieser Folge ist, dass es halt 2, 3 und 2 drin ist.
Folge, also wir hatten das Jahr 1992 schon mal.
Ja, gut.
Und zwar in der legendären ersten Folge, die Bibellesung. War die erste Folge.
Ja. Leider gibt es keinen Dislike-Button hier bei Spotify.
Nein, jetzt ist auch mal gut. Man muss auch mal Rückschläge einstecken.
Ja, Jens, und du hast wieder deine Zettel gut vorbereitet.
Ja, bevor wir mit 92 anfangen, was verbindest du persönlich mit Jahr 92?
92 sind immer noch die, also für mich jedenfalls, die Umstrukturierungsjahre. Das war die Zeit, wo man nicht so richtig wusste, wo geht's hin, was passiert. Ich meine, es war die Wiedervereinigung 1990 gewesen, aber bevor das alles so richtig zum Laufen gekommen ist, war das im Grunde genommen eine sehr aufgeregte Zeit. Man wusste nicht, wo das sich weiterentwickeln sollte. Also insgesamt gesehen.
Genau. Ich erinnere mich dort, so der erste Wiedervereinigungsfrust trat ein. Viele Firmen und Gewerke wurden hier im Osten geschlossen. Es wurden uns blühende Landschaften versprochen.
Versprochen, und nur den Samen haben wir nicht gleich gefunden.
Genau. Und dann wurden hier vieles, also auch im Großen ist sehr vieles geschlossen worden.
Ja, es wurde viel abgewickelt durch liebe Treuhand.
Genau. Und an was mich erinnert, 92 habe ich meine Schule verlassen. Also die Schule, wo ich erst war, musste dann auf die andere Schule aufgrund der Umstrukturierung des Schulsystems. Die polytechnischen Oberschulen wurden ja alle abgeschafft und dann ging es an die Mittelschule. Man musste sich entscheiden zwischen Mittelschule und Gymnasium. Und ja, bei mir ging es dann erstmal vorerst an die Mittelschule und da musste ich die Schule wechseln. War bis siebte Klasse in meiner geliebten Johann Wolfgang von Goethe Schule in Großenhain und musste dann an die eher nicht geliebte Kupferbergschule.
Sag's doch auch mit dem früheren Namen Clara Zetkin.
Früher war es die Clara Zetkin, hieß dann aber erste Mittelschule am Kupferberg.
Ja, das war schon eine spezielle Schule in Großenhain.
Ja, das war eine ganz spezielle Schule. Okay. Ja, das war 92. Bisschen was Persönliches. Jens, du hast rausgesucht, du hast das Vorrecht, heute anfangen zu dürfen. Ich habe so das Gefühl, also ich habe es tief im Urin, dass wir uns heute doppeln. Gerade ein Song, den ich habe, da denke ich sofort an dich. Und ich denke mal, den wirst du auch haben.
Glaube ich nicht. Ich habe mich schwer getan, weil auch diese Hitparade war komplett gespickt mit Musik, die damals angesagt war, auch auf den Tanzflächen und wo man gar nicht, wenn man das heute hören würde, würde man sagen, das geht doch gar nicht, wie können die getanzt haben, wie ging das? Also war viele Musik in dieser ganzen Hitparade mit dabei. Und natürlich gibt es da auch bestimmte Favoriten, aber Ich habe bewusst was anderes rausgesucht, weil ich vielleicht auch den Anschein gehabt hätte, dass wir vielleicht uns doch doppeln, aber ich glaube nicht, dass es passiert.
Und jetzt doppeln wir uns erst recht, weil wir beide was anderes rausgesucht haben. Na gut, Jens, dann fangen wir an.
Also, ich bin auf Platz 31.
Das haben wir erstmal nicht doppelt, ja, so. Das ist gut.
Der Chart-Einstieg war zum Tag der Republik 1991, also der war ja schon vorbei, also 7.10.91. Höchstposition von diesem Lied war Platz Nummer 6 am 25.11.1991. Man merkt, 1992 war das schon ein bisschen am Abklingen am 2.3. 24 Wochen in den Charts, letzte Position 23.03.1992 auf Platz 98. In der Schweiz hatte dieses Lied Platz 2 erreicht, in Österreich 24, in Niederlande Platz 1, in Belgien Platz 1, in Schweden Platz 7. In Australien Platz 7, in Spanien Platz 1 und in Italien Platz 4. Und es ist ein Techno-Track-Klassiker.
Ein Techno-Track-Klassiker. Oh Gott, also ich weiß.
So, und natürlich, wir erfüllen immer diese Hörerwünsche, Schweizer Hitparade, ein paar
viele
Infos
Grüße
dazu. Ja.
In die Schweiz, an unsere Hörer
genau,
in der Schweiz.
Genau, genau. Also, geil, was für ein Techno-Kracher. Das wummert, das zieht, das kracht. 91, 92, Disco, Vollheizung, alle Regler nach rechts, Nebelmaschine an. Ich bin hin und her gerissen zwischen grottenschlecht, innovativ und super Zappelnummer.
Okay, also ich mutmaße nur, ich sage nichts aus, also es ist nicht U96 das Boot, weil das war nämlich zu dem Zeitpunkt, soweit ich weiß, auf Platz 1 oder Platz 2.
Ja, ist es nicht.
Ist es nicht. Reden wir von dem Techno-Klassiker oder von einem Rave-Klassiker? Sonst würde ich nämlich sagen, Interactive Who is Elvis.
Ist es nicht.
Ist es nicht. Okay, dann müssen wir mal reinhören.
Dann hören wir mal rein.
Erinnert mich an Teenie-Disco im Schützenhaus. Das ist
also nochmal die Schweizer Hitparade. Ist wirklich so, das wummert, das zieht, das kracht. Disco-Vollheizung, alle Regeln nach rechts. Nebelmaschine an. Das sagt eigentlich wirklich alles aus. Das ist wirklich eine für mich persönlich auch zeitlose Nummer. Wobei, ich glaube, auch der liebe Scooter hat sich nochmal daran gemacht. An diese Hasta Mañana, glaube ich, nannte sich das, wo auch diesen Teil dieses Sample mitgenommen hat. Könnt ihr gerne nochmal nachhören. Ich habe es noch nicht gemacht. Vielleicht irre ich mich auch. Auf alle Fälle gibt es einen Scooter-Song, der dieses Sample, dieses Prägnante mit drin hat.
Wovon reden wir denn überhaupt jetzt?
Wir reden von L.A. Style, James Brown is dead.
Genau.
Und was ganz wichtig war, ne, James Brown war zu dem Zeitpunkt noch nicht dead.
Nee, der war noch nicht tot. Der war noch ganz alive.
Der hatte, ich habe das mir nicht genau angeschaut, aber bei den User-Meinungen, der hatte noch 14 Jahre vor sich. Also er war definitiv noch nicht dead. Jedenfalls ist ein niederländisches Projekt. Song inspirierte mehrere Antwortsongs, kann ich mich auch entsinnen. Es gab dann quasi noch James Brown is Still Alive von Holy Noise 1991. Und 1992 hat ein mexikanischer Komiker, Memos Rios, eine spanische Parodie, die sich auf einen mexikanischen Filmschauspieler bezog, gemacht von dem Lied. Also, irgendjemand ist dead. Also, haben sie nicht näher benannt, wer das war, ein Filmschauspieler. Und Profi-Wrestler Joji Anyo hat den Song als seine Eingangsmusik beim UWF International verwendet. Kennst du den?
Zeig mir mal den Namen, wie er geschrieben wird.
Y-O-J-I und dann Anyo. Naja, gut.
Das sagt mir jetzt nichts.
Ja gut, es gibt ja viel, ich meine, in Südamerika ist das eh richtig angesagt, diese ganze Wrestling-Geschichte, diese martialische Sachen. Habe ich auch schon mal eine Reportage gesehen, wo die schon in den Straßen Gangs dann die Kinder dann dort großgezogen werden, dort im...
Ja, eher in Mexiko.
Ich habe gesagt Südamerika.
In Mexiko so. Ist Mittelamerika, aber okay.
Mehr gibt es eigentlich zu dieser Geschichte nicht zu sagen, wenn da nicht der liebe Produzent wäre.
Der Produzent ist wer?
Der Produzent ist Wessel Dietrich van Diepen. Am 12.11.1966 geboren. Und dieser Produzent ist ein niederländischer Radiomoderator, Synchronsprecher, ehemaliger TV-Moderator. Und er steht hinter Produktionen später wie die Venga Boys, LSDJ und ist einer der erfolgreichsten niederländischen Dance-Pop-Produzenten. Mit 15 Jahren gründete er einen Piratenradiosender, Radio Stad Delft, der mehrmals von der Polizei besucht wurde und abgeschaltet wurde, aber es gibt ja dann immer wieder einen Schalter, wo man das dann wieder anschalten kann. Und hat aber dann in den 90er Jahren eine Radiosendung gemacht, Fun Deep and Stance Department, mit DJs wie Tiësto oder Orkenford, die live auflegten. Gleichzeitig machte er auch natürlich die Musikproduktion in den 90ern. Ab 2006 dann Rücktritt als Radiomoderator und mehr Musikproduzent und Künstleragent. Aber 2013 zurück zu Radio 538 oder 538, ich kann es nicht niederländisch. Also meine liebe Hörerin in Niederlanden kann das gerne nochmal erzählen, wie das niederländisch heißt. Dann schneiden wir das vielleicht nochmal mit rein.
Und ob sie den kennt.
Genau. So. Und der hat, wie gesagt, ab 2013 wieder im Radio angefangen mit den Global Dance Charts, eine Beat-Mix-Chart-Show mit den 40 größten Dance-Hits der Welt. Und die Eröffnung der Show war offiziell mit Martin Garrix, der eine Flasche Champagner auf Van Diepens Kopf zerschlug. Naja.
Kann man
so,
mal machen.
Kann man mal machen. Und nochmal zum Lied zurückzukommen. 2001 gab es nochmal eine neuere Version, ne, von dem James Brown Estate. Und dann gab es natürlich auch noch ein paar andere Journalisten, die sich auch der Sache angenommen haben. Andy Castanas oder Castanes vom Charlotte Observer in der Zeitung schrieb zu dem Song, das ist eigentlich so ein guter Schlusssatz für diesen Song, dies ist ein hochenergetischer Rave bei seinem hektischen Beat. Wenn sie wie eine Lokomotive vorwärts fahren, verlangsamt sich nie das Tempo bis zur Erschöpfung. Die Stimme sagt ihnen, dass James Brown tot ist, während der Beat ihren Körper von hier bis in die Ewigkeit rockt. Schön.
Wahnsinn. Super. Hat Jens mal wieder tolle Sachen mitgebracht heute. Ja, 92 war das so. Gut. Jens, du hast Platz 31, war das gerade?
Ich habe Platz 31.
Okay, ich habe mit Platz 86.
Okay, auch ein Stückchen weiter hinten.
Ein bisschen weiter hinten hast
du. Ich gucke gerade mal, auf welchem Platz ich Nummer 2? Nein, bin ich nicht.
Okay, Platz 86 am Tag. Es ist einer der größten Künstler, die wir hatten auf dieser Welt. Leider nicht mehr am Leben. Und dieser Künstler hat unglaublich viele Songs rausgebracht. Drei von ihnen finde ich richtig, richtig schön. Die gefallen mir, finde ich richtig cool. Und das ist einer davon.
Und es ist ein Duett.
Nein, es ist kein Duett.
Okay.
Es ist kein Duett. Das ist eine Mischung. Also mehr kann ich nicht erzählen, weil dann kommst du nämlich gleich. Wie gesagt, der Künstler, können wir schon sagen, ist tot. Und die Musik, was wir hören, ist eine Mischung aus Funk, Pop, Glamrock und R&B. Und ist einer der speziellsten Künstler, die wir jeweils hatten auf dieser Welt.
Dann ist es schwierig. Ich schwanke zwischen zwei Ikonen der 80er Jahre, die du hier, ist es ein Künstler der 80er Jahre? Also quasi, der auch in den 80er Jahren riesige Erfolge gefeiert hat.
Der hat 70er, 80er, 90er, 2000er Erfolge gefeiert. 70er wird schon schwierig, ich denke mal so, 80er ging's los, ja. 80er, 90er, 2000er.
Schwierig, also sind sogar jetzt drei. Also ich würde ja sagen, Michael Jackson?
Nein.
Nein.
Dann
hören wir mal
hören
rein. Das war einer von den Künstlern, die ich auch noch auf der Agenda hatte, also Michael Jackson. Dann hatte ich noch an Chococo gedacht und dann noch an besagten Prince mit den New Power Generation Get Off.
Nein, Cream.
Ach, Cream war das. Okay, ja,
gut. Ach Jens, jetzt hast du es versagt.
Naja.
Okay, Prince and the New Power Generation Cream. Und über Prince, ich habe mal versucht, das wirklich alles so ein bisschen kompakt zu halten, weil über Prince könnte man eine ganze Podcast-Folge machen. Also das ist ja natürlich einer der größten Künstler, die wir aller Zeiten, die wir hatten.
Und einer der kleinsten Künstler.
Einer der kleinsten wahrscheinlich auch, aber auch einer der produktivsten und vor allen Dingen auch der vielfältigsten, was er da alles gemacht hat. Er war ja nicht bloß selber Interpret, sondern hat auch andere Projekte rausgebracht. Zum Beispiel ganz Prince Sheila E., ehemalige
Love Bizarre.
Love Bizarre oder Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, auch ein Prince-Titel. Heute reden wir über Cream. Ich finde diesen Song richtig geil. Der geht nach vorne. Und dieser Funk-Style da drin ist.
Das war damals auch aus dem Album Diamond and Pearls, meines Erachtens.
Genau, ja, richtig. Und das war, kriegst trotzdem keinen Punkt. Und das
warum
war
denn nicht?
Cool. Okay, Platz 86 am Tag hat in Deutschland Platz 21 erreicht, Platz 15 in UK und Platz 1 in den USA. Ist vom Album Diamond and Pearls. Das ist sein 13. Studioalbum. Und sein 5. Nummer 1 Hit in den USA. Wie gesagt, eine Mischung aus Funk, Pop, Glamrock und R&B. Prince hat über 100 Millionen Platten verkauft und hat zu seinen Lebzeiten 51 Alben veröffentlicht. 51 Alben. Das sind Studioalben, sind Compilations, sind Best-of-Alben und Live-Alben mit dabei, aber 51 ist schon eine sehr beachtliche Zahl. Prince Roger Nelson ist geboren, wurde geboren am 7. Juni 1958 in Minneapolis und ist gestorben am 2. April 2016 in Kenhessen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, auch in der Nähe von Minneapolis. 1984 kam der internationale Durchbruch mit der Single, dem Album und in dem Film Purple Rain, ist natürlich bekannt, dieser Film, den er unbedingt machen wollte. Dazu der Song und das Album, alles im Allen ein Paket, wo er dann seinen Durchbruch gefeiert hat. In seiner Karriere gewann er 7 Grammys, 1985 den Oscar und 2007 den Golden Globe. 2004 wurde er an die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen.
Ja, er war ja auch maßgeblich hier für diese Batman-Melodie, du als Filmfreak.
Echt?
Ja.
Ja, du hast recht. Du, genau. Bad Dance. Oder,
ja, Bad Dance. Das war so, mit der quietschigen Stimme.
Genau.
Naja.
So, in den 1990er Jahren verfocht Prince entschieden die Rechte an seinem geistigen Eigentum. Aufgrund von Differenzen mit seiner damaligen Plattenfirma Warner Brothers Records legte er von 1993 bis 2000 seine Künstlernamen ab. Das wissen wir ja alles, was da war. In dieser Zeit trug er statt eines aussprechbaren Namens ein Symbol als Pseudonym und wurde häufig als Artist formerly known as Prince.
Genau, ist mir jetzt auch so. Jetzt
oder kurz T-A-F-K-E-P bezeichnet. Nach dem Vertragsende mit Warner nannte sich der Musiker ab Mai 2000 wieder Prince. Anfang des Jahrtausends wandte sich Prince von der Musikindustrie ab und vertrieb seine Musik zum Beispiel ausschließlich übers Internet oder als Beilage einer Tageszeitung. Und vielleicht noch zum Ende von Prince. Prince war stark medikamentenabhängig und hatte Schmerzen, was daran lag, dass er viele seiner Bühnenauftritte in den hohen Schuhen, der hatte ja immer so hier Absatzschuhe an.
Ja, weil er klein war.
Und weil es hatte auch so eine relativ androgyne Art an sich.
Ja.
Und dadurch hatte er extrem starke Schmerzen in der Hüfte und in den Beinen ist stark medikamentenabhängig geworden. Und starb dann an einer Überdosis des Schmerzmittels Fentanyl. Prince, einer der größten Künstler aller Zeiten. Cream finde ich natürlich fett. Ansonsten Kiss ist natürlich der absolute Klassiker.
Also für mich ist bei Prince ein anderes Lied ganz weit vorn.
Und dann ist noch Purple Rain. Das sind so die drei Songs. Er hat natürlich auch andere coole Songs, was ich auch schön
jetzt
fand.
Jetzt bin ich gespannt, ob du das erwähnst, mein Lieblingslied von Prince.
Du hast noch The Most Beautiful Girl in the World, das finde ich zum Beispiel fett.
Ja, das war quasi auch in den 90ern.
Diamond and Pearls hast du noch.
Ja.
Und Little Red Corvette, das finde ich auch eine gute
Sache. Also ich finde genial, weil halt der Beat alles so When Doves Cry.
Da finde ich natürlich, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich die Version von Genuine, die später kam in den 90ern, finde ich noch ein kleines bisschen besser.
Ja, aber so für den 80s-Touch, When Doves Cry, fand ich nicht schlecht, oder dann mit eingebaut bei MTV, bei dieser Show mit, ich komme gar nicht auf den Moderator, da gab es immer, dann Sign on Times war mit eingemixt von Prince.
Okay.
Soweit zu Prince.
Prince, großartiger Künstler. Jetzt Jens, zeitlicher Abriss. Guck mal, was da los war. 18. März 92, Microsoft bringt Windows 3.1 auf den Markt.
Und ich habe noch die Originaldisketten.
Haben wir auch noch in der Firma liegen. Okay. Ja, haben wir auch noch. Dann, unfassbar noch, 20. März 92, Basic Instinct mit Michael Douglas und Sharon Stone kommt in die Kinos. So lange ist das Ding schon her. Das ist so, weißt du, wie alt die jetzt schon sind.
Ja, die sind ganz schön alt.
Und 26. März 92, Mike Tyson wird wegen Vergewaltigung zu 6 Jahren Haft verurteilt.
Bevor dann irgendwann hier ein Holyfield, abgebissen hat?
Holyfield, genau.
Holyfield, aber das war etwas später.
Etwas später, ja.
Hat ein bisschen Hunger gehabt.
Ja, so, jetzt Jens, Song Nummer 2. Was hast du denn als Platz?
So, Song Nummer 2 bin ich Platz 51.
Wir doppeln uns doch nicht. Das ist gut, das ist gut. Also da haben wir uns heute, ich hätte jetzt gedacht, mein Song Nummer 2, das den auf alle verlässt.
So wie schon gesagt, ich war hin und her gerissen, weil es gab viele Lieder, die interessant waren. Und auch diese Scheibe, wie James Brown is Dead, wobei es schon spannend, ne? Ich habe Alice Style, James Brown is Dead, und du hattest jemanden, der noch nicht war irgendwas mit Dead bei dir, der dann tot war. Also,
was hast
du? Ist egal.
Oh, hör auf, solche Dinger draus zu hauen, ey.
Ja, ist egal. Also, die lieben Zuhörer können nochmal zurückspulen und können irgendeine Verbindung zwischen den beiden Lieder, zwischen...
Und wenn ihr sie gefunden habt, behaltet es für euch.
Zwischen LA Style und New Power Generation und Prince. Irgendwas war mir da eingefallen. Aber nur gut, egal, vielleicht fällt es ja nochmal ein. Auf alle Fälle, Platz 51, diese Sache wurde gerne auch gespielt, aber natürlich eher in einer langsamen Runde. Der Platz 51 war gleichzeitig auch der Chart-Einstieg am 2.3.92, nämlich von diesem Lied. Und die höchste Chartposition war Platz 20 am 23.3.1992. Und die letzte Chartposition war am 1.6.92 auf Platz 89. 14 Wochen war diese Scheibe in den Charts. In der Schweiz auf Platz 11, in Frankreich Platz 39, Belgien 9. Norwegen Platz 7 und in den Inselbewohnern bei UK war es Platz 44. 7,5 Millionen YouTube-Aufrufe habe ich mal gesehen bei diesem wunderschönen Lied. Und es ist eine Ballade gesungen von zwei Personen und original ist eine Solo-Version 1989. Und jetzt kommst du.
Eine Ballade. Okay.
Von zwei Personen.
Von zwei Personen. Ein Duett sozusagen.
Genau.
Darf ich eine Frage stellen? Haben die schon mal was zusammen gemacht oder ist das eine einmalige Sache?
Das ist eine einmalige Sache.
Dann sage ich Joe Cocker, Up Where We Belong.
Nein.
Ach Mensch, verdammt mich nochmal.
Dann hören wir mal rein.
Jens, hier, das mit den Liebessongs hat man eigentlich schon abgehakt, ne? Hier dieses Rumgesäusle, ne? Das hat man eigentlich schon abgehakt.
Ja, aber trotzdem muss auch mal, also 92 war auch ein Jahr voller Gegensätze. Einmal harten Techno oder was man damals als Techno bezeichnet hat und natürlich auch sowas.
Zucchero.
Genau, Zucchero with Randy Crawford. Und das Lied nannte sich...
Lies es vor.
Diamante. Ich kann es leider, also ja, Diamante. So.
Italienische Zuhörer, wenn ihr uns zuhört, bitte schreibt uns, wie es ausgesprochen wird.
Ja. Ich habe nochmal geschaut, also man hat ja dann bei den Quellen auch nochmal sichtbar, wie das ausgesprochen wird, der liebe Künstler, nämlich Zucchero. Zucchero wird dieser Künstler ausgesprochen. Randy Crawford ist ja klar, so wie man ja. Jedenfalls, Jedenfalls, das Lied ist Zuccheros Großmutter gewidmet, die Diamante hieß. Es geht um die Situation und die Gefühlswelt seiner Familie am Ende des Zweiten Weltkriegs. Zitiert seine Großmutter am Ende, die sein Großvater Adelmo ruft, er solle aus dem Krieg heimkommen.
Also doch nicht romantisches, sondern eher was, gefühlsbetontes, familiäres.
Es ist nichts Romantisches jetzt, wenn man den Text so weit hört, aber vom Sound her ist das schon eine sehr schöne Ballade. Und da habe ich natürlich auch wieder die lieben Freunde von der Schweizer Hitparade. Sehr schön, ein wundervoller Rumba. Sehr schönes Lied, lädt zum Träumen ein. Eine schöne Ende 80er-Produktion. Dann auch andere Farben, Musik-Background, da helfen auch wuchtige Stimmen und ein schöner Instrumentalpart nicht mehr weiter. So gibt es halt verschiedene Meinungen. Aber ich zähle mich eher zu den ersteren Meinungen. So, der liebe Zucchero wurde geboren am 25.05.55, ist ja nicht ein super Geburtsdatum, 25.05.55. Als Zucchero Sugar oder Sugar.
25.05.55. Genau. Ich nehme an, dass wir das Datum demnächst irgendwann mal eins aufnehmen durch dich.
Also, Zucchero Sugar oder Sugar Fornacia.
Wie heißt er?
Fornacia.
Wie?
Egal. Italienischer Sänger, Multi-Instrumentalist und Songwriter. Musik hat er natürlich in Englisch und Italienisch gemacht, inspiriert selber von Gospel, Blues und Rockmusik und gilt als Vater des italienischen Blues. Künstlername geht auf das italienische Wort Zucker zurück, was von seiner Grundschullehrerin gekommen ist. Also die Grundschullehrerin hat ihn wahrscheinlich so als kleinen Bub hier. Ja,
Zucker, komm mal an die Tafel.
Ja, so wie auch immer. In Italien war insgesamt 13 Mal Spitze der Albumcharts. 2006 ausgezeichnet mit dem Verdienstorden der Italienischen Republik. 2006 ausgezeichnet mit dem Verdienstorden der Italienischen Republik. Und mehr als 8,6 Millionen Tonträger insgesamt verkauft. Insgesamt hat er 30 Mal Gold, 100 Mal Platin und einmal Diamant. Insgesamt. Und da habe ich dann kurz geschaut, man kennt Gold-Auszeichnung, Platin-Auszeichnung, Diamant, noch nie gehört.
Habe ich schon ein paar Mal in der Sendung erwähnt, aber du hörst ja nie zu, wenn ich was sage.
Und zwar Italien hat ihm einmal Diamant verliehen. Und da kommen wir jetzt nochmal zu seiner Gesangspartnerin, nämlich Veronica Randy Crawford, geboren am 18.02.1952 in Macon in Georgia, ist eine US-amerikanische Jazz- und Soul-Sängerin und zählt neben Ella Fitzgerald, Nina Simone, Aretha Franklin und Dee Bridgewater zu den erfolgreichsten dieser Musikrichtung. Entdeckt wurde sie im Kirchenchor durch ihre ausdrucksstarke Stimme und schon als Jugendliche ist mit dem Vater auf Tournee in Amerika und Europa unterwegs gewesen. Höhepunkte der Karriere waren Auftritt mit Al Jarreau 1981 auf dem Montreux Jazz Festival und ein Duett mit Zucchero im Moskau Kreml 1990. Über 3 Jahrzehnte weltweit viele Anhänger gewonnen und mehr Erfolg hatte die Bedarm in Europa gehabt, ist auch UNICEF-Botschafterin und nochmal der Statistik wegen die Musikverkäufe insgesamt bei ihr 8-mal Silber, 5-mal Gold und 2-mal Platin. Also auch durchaus beachtlich, was sie da geleistet hat.
Okay, und das hast du uns heute mitgebracht.
Diamanti.
Ach Mensch, der Jens, der überrascht aber auch immer, das muss man so sagen. So, Platz 10 am Tag sind wir jetzt.
Das ist weit vorn.
Das ist weit vorn, Platz 10. Das Liedchen hat insgesamt Platz 7 in Deutschland erreicht, Platz 67 in UK, Platz 11 in den US Dance Charts. Also nicht Billboard Charts, sondern Dance Charts sind wir jetzt. Ne? Das ist was anderes. Und ist eine absolute Skandalband. So. Ansonsten, was soll ich dazu noch sagen? Alles, was ich sage, verrätst du jetzt. Also zum Beispiel.
Die Band gibt es nicht mehr.
Die Band gibt es noch in anderer Besetzung.
Weil ich hatte jetzt gerade eben an. Aber da sind sie dann noch nicht.
Gibt es in anderer Besetzung, gibt es noch. Sind noch aktiv.
Okay.
So.
Und das ist quasi ein Dance-Track.
Es ist, kann man so nennen, kann man so nennen. Also ich würde es vielleicht sogar nennen, ist Leute zu langsam, aber sicher die Eurodance-Mania oder die Eurodance-Welle läutet zu langsam ein.
Und ist eine europäische Band? jetzt muss er selber schauen auf seinen Zettel.
Ja, ich versuche dich bloß in Unwissenheit
so,
zu legen.
Ach so.
Ja.
Europäische Band und die gibt es in anderen. Na gut, ich meine, viele von diesen Eurodance-Gruppen haben sich immer mal umfirmiert mit irgendwelchen anderen Spezies.
Genau.
Damals. Tour Unlimited wird es nicht sein, oder?
Nee, jetzt ist aber komm.
Ja, es gab damals einige Bands, Gruppen. Als
Dance. Also es ist nicht die typische Eurodance-Band, aber ich bin der Meinung, die haben so mit ihrem Sound so langsam aber sicher die Eurodance mit eingeleitet. Also
Army
so
of Lovers werden es auch nicht sein.
Den Punkt kriegst du aber nicht, du hast vor uns schon Tour Unlimited
na,
gesagt.
Na, so. I could wait on a day.
So, ich bin streng dafür, dass Jens keinen Punkt kriegt, weil der hat zu viel geraten. Das nee und Tour Unlimited, nee, das wird es nicht sein. Das, du kannst du drum
nee,
rumrennen.
Nee,
also
nee
so.
Ich war zwischenzeitlich auch am überlegen, KLF, aber du hast ja gesagt, die gibt es noch. Also KLF war ja nur so ein Projekt, die haben ja, das wird nochmal spannend, werden wir nochmal KLF haben, aber...
Du, das ist schon spannend, Army of Lovers. Also Army of Lovers, Obsession, Projekt aus Skandinavien.
Da gab es eine geniale Maxi.
Okay, kannst du ja dann erzählen, erst bin ich dran. So, Army of Lovers, also ich habe es ja schon gesagt, Platz 10 am Tag, Platz 7 in Deutschland insgesamt, Platz 67 in UK, Platz 11 in den US Dance Charts, 1987 gegründet. Die Band ging aus der von Alexander Bard gegründeten Gruppe Barbie hervor. Dazu kamen noch Jean-Pierre Barda und Camilla Hennemark. Und das ist, also die Band hier, also ich habe mir das mal durchgelesen und ich habe gedacht, um Gottes Willen, also das ist ja wirklich, ja, furchtbar. Nach dem Vorjahr 1990 veröffentlichten das erste Album Disco Extravaganza und danach kam es zu Streitigkeiten innerhalb der Band, die mit persönlichen Differenzen zu tun hatte. Ende 1990, als es dann mit der Single Crucified and Obsession vom Album Massive Luxury Overdose europaweit große kommerzielle Erfolge feierten, zerstritten sich Bart und Bada mit La Camilla, die darauf aufgrund ihres angeblichen Alkoholismus entlassen wurde. La Camilla jedoch beteuerte, dass die Aufmerksamkeitskonzentration der Massenmedien auf ihre Person zu bernd-interner Eifersucht geführt hätte.
Dass er also gar nicht getrunken hat.
Also das ist, es folgte verbale Auseinandersetzung über die Medien, also da ging es schon quer durch die Medien, ging es richtig los. La Camilla versuchte erfolglos eine Solo-Karriere anzustreben. Stattdessen stieß Michaela Donovil de la Cour zur Gruppe. Der Wechsel hatte unter anderem die Folge, dass das Video zur Single Obsession Anfang 92 noch einmal vollständig neu gedreht wurde. In der neuen Version.
Das Geld war ja da.
In der neuen Version, deren Storyboard und Optik fast komplett identisch mit dem Original waren, waren die Wasserstoffblonde de la Cour statt der schwarzhaarigen La Camilla zu sehen. Also das ging schon zu Erfolgszeiten, ging das schon richtig los. Da haben die sich gezofft und da war gar nicht mehr so alles toll. 93 nahm der kommerzielle Verfolg ab. 2001 gab es einen Comeback-Versuch, der jedoch trotz vieler Pläne scheiterte. Die wollten eine DVD aufnehmen und eine Tour machen und da hat alles nicht geworden. Dann gab es 2005 dann eine Reunion und Überraschungsauftritte zu Promo-Zwecken für das neue Album. Da waren sie wieder beisammen. Und 2012, da ging der ganze Spaß weiter, gab es dann eine Reunion der Urbesetzung, um am schwedischen Vorausscheid des Eurovision Song Contests mitzumachen. Am Ende gab es Platz 6. Und für dieses Projekt, also dass die da mitmachen, hat sich die Band einer Gruppentherapie unterzogen, damit die Band nicht wieder zerbricht. Aber dann kam doch wieder die Trennung. Camilla wurde öffentlich in einem Brief angeprangert, also öffentlich an die Medien angeprangert, schuld an der schlechten Platzierung zu sein. Also die war schuld, dass sie bloß Platz 6 gekriegt haben. Es kam dann wieder zu einer öffentlichen Schlammschacht. Also die haben es
krachen lassen.
Die haben es richtig krachen lassen. Das ist hier, da ist ja TikTok tot. Da sind die ja,
Nein, ich meine, es war eh sehr skurril, diese Videos. Also jetzt mal, das war ja.
Also die waren, die haben ihren Ursprung, haben die in der skandinavischen Transvestiten- und Schwulenszene.
Ja,
die
haben dann, sowas war das.
Die haben auch Auftritte gehabt in einem Londoner Schwulenclub, wo sie einen Comeback-Versuch gehabt haben und was nicht alles. Und durch ihre ganzen, durch die Barbie, wo sie angefangen haben, durch ihre Band Barbie, hatten sie viel kostümiert, auch in Richtung Drag Queen und solche Sachen. Und dadurch, aus dieser Szene kommen die, und da hatten die schon, gerade in der Schwulenszene und Travestie-Szene, hatten die ein sehr hohes Standing, und das hat dann ihnen dann auch geholfen, mit rauszukommen. Und dann kam natürlich mit Obsession eine riesengroße, weltweit erfolgreiche Single. Ne? Kommerzieller Hit, sozusagen.
Ja, es waren ja im Grunde genommen nur zwei Hits. Es gab ja noch so eine dritte Geschichte von Army of Lovers, die aber... Ja, die war so nebenbei bekannt jetzt mal.
Nebenbei, also Obsession und Crucified, das sind
genau,
so die Top-Hits gewesen.
So, und da habe ich nochmal nachgeguckt, weil mir war doch so, da gab es damals einen richtig langen Mix hier, nämlich den Schizo Peretta Mix, 6 Minuten 40.
Ja,
also schon,
das ist schon ein bisschen was mehr.
Schon ein bisschen was mehr. So, und jetzt schließe ich dann bei dir der Kreis nach Ace of Base irgendwann, jetzt Army of Lovers, schön dieser spezielle Euro-Dance-Beat oder dieser Anfang der 90er so angesagte.
Also ich würde sagen, das ist, wir sind ja nicht richtig im Euro-Dance, aber die haben viel dafür getan. Also es ist das so, wo es so langsam reingeht in die ganze Sache. Wir sind auch so in der Zeit, wo Snap war damals relativ aktiv, Tour Unlimited waren schon unterwegs. Also wir sind in den Kinderschuhen oder sagen wir schon aus den Kinderfahrten, in der Pubertät der Eurodance.
Ja, aber so wie ich ja schon gesagt habe, dieser Beat Anfang der 90er Jahre, Ace of Base, All That She Wants, Army of Lovers, Obsession, und dann hattest du also eingeläutet jetzt mal mit Enigma, Sadness Part 1, war ja schon dieser Beat rübergerettet aus den 80ern, und dann ging es Schlag auf Schlag weiter mit diesen, und die waren ja durchaus erfolgreich.
Genau.
Wobei natürlich Ace of Base mehr hatten wir aber schon das Thema.
Aber bei denen war es ja genauso wild. Die haben sich auch ein paar Mal getrennt,
ja,
und gezofft.
Klar,
und der eine war Nazi und der andere war im Knast wegen Drogen.
Naja, gut.
Gut, Jens, 92 März haben wir abgehakt. Da haben wir das zweite Mal 92 gehabt. Jetzt.
1992. Und kannst du dich entsinnen an Getränke, die du damals schon konsumiert hast, 92? Hast du schon Getränke konsumiert? Also
ich habe schon Getränke konsumiert und ich weiß noch ganz genau, was es damals gab. Und ich finde das Zeug so eklig.
Hätte ich was mitbringen sollen.
Das gab es von meiner Mama immer. Und zwar gab es bei, frage mich nicht, in irgendeinem Discounter oder sowas, gab es diese Dreierpacks 0,2, wo der Trinkhalm dran geklebt war. Und dann hast du da reingestochen. Und die haben sie alle auf dem Schulhof, haben sie die aufgeblasen.
Ja, der Fruchttiger war es noch nicht, oder?
Draufgelatscht, nee. Und das war so billiger, so billiges Konzentrat, wo du, widerlich. Also nee, das war...
Aber Capri-Sonne war es nicht. Das war die günstige Variante von Capri-Sonne.
Das war die günstigere Variante.
Also liebe 90er-Kinder, überlegt mal, was das war. Das bring ich mal mit, so, wenn es noch gibt.
Ich glaube, Wesergold hieß es, glaube ich, damals. Wesergold,
ja,
in solchen kleinen Packungen hieß es. Oh, widerlich.
Nee, aber das gab es so in großen Packungen, Wesergold.
Das gab es so in großen, aber es gab
also
so.
Also du konntest ja die volle Trönung geben lassen. Ich wollte eigentlich auf alkoholische Getränke raus, aber was damals in den 90ern so in war.
92, mein lieber Jens, 92, da war ich dann, da durfte ich noch nicht alkohol.
Es hätte ja sein können, dass du da schon, weil es war damals so angesagt.
Da war ich 13, da kann ich da kein Alkohol trinken, da hat die Mutti aufgepasst. Da bin ich froh, dass ich ins Schützenhaus Sartini-Disco gehen durfte.
Es gab nämlich damals Batida Kirsch. Das ist eigentlich so ein Getränk, was 92
ja, du warst da schon so bei den harten Trinkern
dachte,
mit dabei.
Nee, Batida Kirsch ist ja, egal.
Ist ja egal. Gut, 92, wollen wir es nicht länger rauszögern. Jens, als nächstes haben wir jetzt, wir hatten es ja schon angekündigt, jetzt als nächstes kommt jetzt deine Folge. Nächste
Woche. Ich freue mich.
Oh Gott, ich habe Angst.
Ich freue mich.
Hier, lange Rede, kurzer Sinn.
Ich bring, glaube ich, dann die Konfettimaschine mit, dass wir mal so richtig hier Party machen.
Ruhe jetzt, lange Rede, kurzer Sinn. Wir hören uns eher wieder als nächste Woche Donnerstag, weil Musikgeschichte Remix, Faschingsmusik für Jens wartet auf euch. Gibt's nächste Woche.
Also,
er freut sich schon.
Also nicht nur für euch, sondern auch für meinen lieben Faschings-Spezialkraft.
Ja, na klar. Hier in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Bye, bye.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.